Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie Krieg und Flucht behandelt.
In Wien wurden wir mit Essen, Trinken, Umarmungen sogar manchmal. Mhm. Ja. Da kamen wir richtig gut an. Da haben wir wirklich gemerkt, oh ja, versteht irgendjemand uns schon.
Ja.
Bei den Ungarn haben wir niemals eine Hilfe gesehen oder so. In Serbien auch nicht. Keine Hilfe, kein Essen. Sogar das Essen für das Essen. Sie haben ein Geschäft daraus gemacht. Mussten dafür bezahlen.
Ja.
In Wien kommst du, die sind eingekommen, siehst du so große Wagen, siehst du all mögliche, siehst du Obst, Früchte, siehst Essen, Trinken, lächeln, die Leute lächeln einfach, sieht man den Unterschied sofort natürlich, mhm. Wenn man das Ganze erlebt hat und auf einmal so fröhliche Menschen vor sich hat, das merkt man natürlich gleich. Ja. Deswegen, es war ein sehr schönes Ankommen in Wien.
Hi, ich bin Tim Sohr, der Autor dieses Podcasts, und ich möchte mich bedanken, dass ihr weiter an Bassams Seite seid. Bisher habt ihr ihn in diesem Podcast durch seine zunächst unbeschwerte Kindheit in Syrien begleitet, ihr habt den Kriegsausbruch in seiner Heimat miterlebt, seid mit ihm geflohen, habt die Ägäis in einem löchrigen Boot überquert, bevor ihr mit der großen Fähre in Athen eingelaufen seid. Im Herbst 2015 kommt Bassam nach Deutschland. Seitdem lebt er in Hamburg. Im Herbst 2021 erhält Bundeskanzlerin Angela Merkel aus den Händen des Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkunde. Kurz darauf gibt sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein langes Interview, in dem sie auf ihre Ära zurückblickt. Dabei wird sie nach der härtesten Krise ihrer Amtszeit gefragt. Das könne sie so kaum sagen, antwortet sie. Die Corona-Pandemie habe sie von Anfang an als besonders schwierig empfunden. Aber genauso herausfordernd sei die Ankunft der vielen Flüchtlinge 2015 gewesen. So wenig beides zu vergleichen sei, sagt Merkel, in beiden Fällen geht es um konkrete Schicksale, ja sogar um Menschenleben. Zum Beispiel um das Leben von Bassam. Der befindet sich damals, im Herbst 2015, ebenfalls bangend, auf der Balkanroute. Dort muss er sich Fragen stellen wie: Werden sie mich an den Grenzen durchlassen? Ist die Atmosphäre in Budapest wirklich so hasserfüllt? Habe ich überhaupt eine Chance? Und was erwartet mich wohl in Deutschland? Angela Merkel sagt im Interview mit der FAS: Beim Thema Flucht vermeide ich das Wort Krise im Zusammenhang mit den ankommenden Menschen. Für mich sind sie vor allem das, Menschen, und nicht ein Krisenzustand. Die Situation damals sei auch für sie bedrängend gewesen, sagt Merkel. Wie alle anderen habe auch sie gewusst, dass nicht dauerhaft täglich 10.000 Menschen nach Deutschland kommen können, sondern sowohl für die Zuflucht suchenden Menschen als auch für unser Land tragfähige Wege gefunden werden müssten. Es ist doch bezeichnend, dass Angela Merkel am Ende ihrer, an Krisen nicht eben armen, 16-jährigen Amtszeit die Flüchtlingskrise zu einem zentralen Thema ihres Rückblicks macht. Demnach ist es aber auch allerhöchste Zeit, dass wir in diesem Podcast die wahre Geschichte eines Jungen aus Syrien erzählen. Oder besser gesagt, eines Jungen aus Syrien, der mit knapp 16 Jahren nach Deutschland kam. Denn heute ist er 22 und er lebt immer noch hier. Er hat es geschafft, könnte man sagen. Wir schaffen das, hat die Bundeskanzlerin schließlich damals gesagt. Ein kurzer Satz, der ihr bis heute von so mancher Seite um die Ohren gehauen wird. Wir schaffen das. Nun, Bassam hat es geschafft. Aber viele vor und nach ihm nicht. Und was aus denen wird, die sich erst heute oder morgen oder irgendwann in den nächsten Jahren auf den Weg machen, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können, das steht in den Sternen. Warum sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können? Krieg, Hunger, Klimawandel. Es gibt viele Gründe rund um den Globus. Angela Merkel sagt, das Schwierige ist, dass Deutschland die Migrationsfrage ja nicht alleine regeln kann, sondern, das liegt in der Natur dieses Themas, nur als ein Teil Europas und im konkreten Fall nur zusammen mit der Türkei. Dass damals auf ihre Initiative das Abkommen mit der Türkei gelang, sei für beide Seiten bis heute gut. Und trotzdem wird die Migrationsfrage auch bei uns in Deutschland künftig nur noch eine größere Rolle spielen und im schlimmsten Fall noch heftiger und kontroverser diskutiert werden als bisher. Darum werden wir alle umdenken müssen. Wir haben gar keine andere Wahl. Und wir sollten auch keine andere Wahl haben wollen. Denn wer will schon seine Augen vor dem Wandel der Welt verschließen? Wer will sich bewusst isolieren? Wer will dem Fremden mit Hass begegnen? Nein, stattdessen sollten wir den Menschen zuhören, die zu diesen Dingen wirklich etwas zu sagen haben, wirklich etwas zu erzählen haben, weil sie Erfahrungen mitbringen, weil sie diesen Wandel leben. Auch und erst recht dann, wenn sie diesen Wandel gar nicht leben wollen, sondern nur leben müssen. Diesen Menschen sollten wir zuhören. Bassam sollten wir zuhören.
Im Hafen von Athen werden Bassam und die anderen in Busse verfrachtet, die sie nach Norden bringen sollen. Bis an die nächste Grenze. Überhaupt fühlt Bassam sich in Griechenland nie verloren. Irgendjemand weiß hier immer weiter. Die Organisation verläuft reibungslos. Das Wort benutzt Bassam immer wieder, um die Freundlichkeit von Polizei und Bevölkerung sowie die Arbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen vor Ort hervorzuheben. Reibungslos. Egal, wo man in Griechenland Hilfe gesucht hat, sagt Bassam, man hat auch Hilfe gefunden.
Zahlreiche Flüchtlinge versuchen nach wie vor, auch über Land nach Westeuropa zu kommen. Mazedonien hat seine Grenze wieder weitgehend geöffnet. Tausende Menschen sind nun nach Norden unterwegs. Viele wollen von Griechenland aus über Mazedonien und Serbien ins EU-Land Ungarn und von dort in andere europäische Staaten.
Auch Bassams Reise führt nun über die Balkanroute. Hierzulande ist damals häufig zu hören, zu sehen und zu lesen, dass die Geflüchteten in Ländern wie Serbien weder von den Bürgern noch von der Politik mit offenen Armen empfangen werden. Eher im Gegenteil. Trotzdem hat Bassam an diesen Abschnitt keine speziellen Erinnerungen, auch keine schlechten. Auf die Frage, ob das ein gutes Zeichen ist, sagt er, vielleicht. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht es für ihn auf dem Landweg weiter, zusammen mit tausenden anderen. Und in Deutschland? Dort nimmt die Debatte über Solidarität gegenüber Schutzsuchenden ungefähr zur gleichen Zeit weiter Fahrt auf.
Gut gelaunt tritt die Kanzlerin vor die versammelte Hauptstadtpresse, trotz Flüchtlingskrise. Und gleich zu Beginn klare Kante gegenüber rechten Hetzern. Keine Toleranz gegenüber Fremdenfeindlichkeit und Brandstiftern.
Wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen anpöbeln, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen.
Europa müsse sich bewegen, so Merkel. Es brauche eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Und die universellen Bürgerrechte als Basis des vereinten Europas müssten geschützt werden.
Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten kaputt. Sie wird zerstört und es wird nicht das Europa sein, was wir uns vorstellen.
Der Koalitionspartner SPD hatte bereits zuvor scharf das Verhalten einiger EU-Länder kritisiert. Abschottung sei nationaler Egoismus in reinster Form, so EU-Parlamentspräsident Schulz.
Wir erleben noch nichts anderes als die Priorität nationaler Interessen. St. Florian, du guter Mann, verschon mein Haus, zünd andere an. Wenn das der Geist der europäischen Gemeinschaft ist, dann gibt es keine gute Zukunft.
Auch die Linkspartei fordert mehr Solidarität innerhalb der EU.
Ich erwarte, dass die Europäische Union die Kosten gerecht verteilt, dass sie legale Wege eröffnet, dass die Menschen nicht mehr im Mittelmeer ertrinken und dass sie jetzt wirklich aktiv wird bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Die meisten Menschen wollen ihr Land nicht verlassen.
Die meisten Menschen wollen ihr Land nicht verlassen. Sie wollen eigentlich nicht hier sein, nicht in Deutschland sein. Ein Fakt, der in der öffentlichen Debatte häufig komplett in den Hintergrund rückt. Die Band Broilers veröffentlicht 2014 auf ihrem Nummer-1-Album Noir einen Song, der genau diese traurige Tatsache zum Thema hat. Das große Problem dieser Tage? Europa bewegt sich nicht. Und ganz sicher nicht so, wie von Merkel gefordert. Anders gesagt, Europa versagt in der Flüchtlingskrise. Vor den Augen der Welt. Während die Lage für die Geflüchteten immer verzweifelter wird.
Es brauche internationale Solidarität angesichts der Flüchtlingskrise, sagte heute der österreichische Bundeskanzler Faymann. Doch davon scheint Europa weit weg zu sein. Vor allem auf dem Balkan sind sich viele Länder derzeit selbst am nächsten. In Ungarn ohnehin, aber auch in Slowenien und Serbien sind die Menschen letztlich politisch ungewollt. Und Kroatien ist überfordert mit den Tausenden, die versuchen, auf ihrer Flucht gen Norden die Länder zu durchqueren. Die dortigen Politiker schieben die Verantwortung fast panisch hin und her und damit werden die Geflüchteten selbst zur Verschiebemasse. Geflohen aus dem Chaos stehen sie an Europas Grenzen teils Wasserwerfern und Soldaten gegenüber. Die Männer, Frauen und Kinder müssen sich fühlen wie in einem schlechten Film, denn ihre Odyssee will nicht enden.
Für Bassam geht es auf der Balkanroute zunächst einigermaßen voran. Bis zur ungarischen Grenze. Hier fliegen Polizeihubschrauber mit Scheinwerfern über den Wald, um das Gelände so weiträumig wie möglich zu überblicken. Niemand soll hier so einfach durchkommen. Wenn überhaupt. Es sei denn, man erklärt sich bereit, seinen Fingerabdruck zu hinterlassen. Das wollen viele der Geflüchteten aber nicht. Das will auch Bassam nicht. Aber warum?
Dieser Fingerabdruck war damals sehr problematisch in Deutschland. Bis es irgendwann mal ausgefallen ist.
Wie meinst du den Fingerabdruck?
Der Fingerabdruck kriegt Ungarn pro Person für jede Fingerabdruck natürlich von der EU Geld und Hilfe. Also man lässt seinen Fingerabdruck natürlich und verlässt das Land gleich. Aber trotzdem, Ungarn kriegt diese Hilfe von der EU. Mhm. Und das war problematisch. Und wo man diesen Fingerabdruck gelassen hat, egal ob er jetzt Deutschland, Österreich oder wo auch immer das erreicht hat, muss wieder in dem Land zurück, wo er seine Fingerabdruck gegeben hat. Das war ein sehr großes Problem.
Was Bassam hier aus seiner persönlichen Erfahrung beschreibt, nennt sich offiziell die Eurodac-Verordnung. Als Eurodac wird die Datenbank bezeichnet, in der die EU-Staaten Fingerabdrücke von Asylbewerbern speichern, die europaweit abgeglichen werden können. So soll etwa verhindert werden, dass Personen in mehreren Mitgliedstaaten Asyl beantragen. Dieses Fingerabdrucksystem wird beständig ausgeweitet. An der ungarischen Grenze erfährt Bassam, dass er seinen Fingerabdruck bedenkenlos abgeben kann. Weil er minderjährig ist und er deshalb keine negativen Konsequenzen bei der Einreise nach Deutschland befürchten muss. Er ist ohnehin viel zu jung, um hier zu sein. Aber nicht zum ersten Mal auf seiner Flucht scheint ihn ausgerechnet sein Alter für den Moment vor größeren Problemen zu bewahren. Also wird Bassam durchgelassen, vorbei an den einschüchternden Grenzbeamten. Kurz darauf sitzt er in einer überfüllten Bahn nach Budapest. Er ist unsicher, was ihn dort erwartet. Er ist nervös. Es kursieren viele Gerüchte und Geschichten unter den Geflüchteten, dass die Menschen dort mit Gewalt gegen Migranten vorgehen. dass sie ihre Ablehnung und ihren Hass besonders offen zeigen. Noch auf der Fahrt hört Bassam außerdem, wie andere von ihren Erfahrungen an der ungarischen Grenze berichten. Wie sie von Grenzpolizisten geschlagen wurden. Wie sie zur Abgabe der Fingerabdrücke gezwungen wurden.
Ungarn hat seine Flüchtlingspolitik, wie angekündigt, deutlich verschärft. Seit heute ist die Grenze zu Serbien komplett abgeriegelt. Die letzte Lücke im Grenzzaun bei Röske wurde geschlossen. Tausende Flüchtlinge sitzen dadurch auf serbischer Seite in Horgoš fest. Ungarn plant außerdem einen weiteren Zaun an der Grenze zum EU-Nachbarn Rumänien, damit Flüchtlinge nicht von dort ins Land kommen.
Bassam macht sich Sorgen um jene Mitreisenden, die er an der Grenze zurücklassen musste. Weil er mal wieder schneller durchgekommen ist. Weil er so jung ist. Immer mal wieder verliert Bassam deshalb unterwegs einen Teil seiner Gruppe. Dann ist es immer schwierig, wieder Kontakt aufzunehmen, Kontakt zu halten. Weil es ständig Probleme mit den Handys gibt.
Es war natürlich sehr schwer, muss man in jedes Land, wo man neu reinkommt, muss sich eine neue SIM-Karte besorgen. Das war gar nicht so leicht. Internationalen oder, keine Ahnung, sowas Ähnliches hatten wir leider nicht. Deswegen, jede Internetmöglichkeit war ein großer Schatz für uns. Sehr großer Schatz, wirklich. Gleich Internetverbindung, wow, wirklich. Also sehr wertvoll war es auf jeden Fall.
Irgendwann kommt Bassam mit dem überfüllten Zug in Budapest an. Dort trifft er schon bald darauf auch viele von denen wieder, die vorher an der Grenze aufgehalten wurden. Sie trudeln nun mit Verzögerung ein. Ein weiterer, kaum noch für möglich gehaltener Etappensieg für die Nachzügler. Aber wie konnte er ihnen überhaupt gelingen? Sie haben es an ruhigeren Grenzübergängen versucht, sagt Bassam. Oder vielleicht mit Geld, keine Ahnung. Es gibt in diesem Sommer keine eindeutigen Antworten. Nur viele Wahrheiten.
Schneller Hinweis an dieser Stelle noch einmal auf unsere Spendenaktion. Wir unterstützen drei Organisationen, Sea-Watch, Hanseatic Help und die Syrienhilfe für Kinder und freuen uns über jede Spende von euch. Wenn ihr helfen wollt, findet ihr alle weiteren Infos unter bassam.betterplace.org und natürlich in den Shownotes. Und jetzt weiter mit der Folge.
Rund um den Bahnhof in der ungarischen Hauptstadt vermeiden es die Geflüchteten, sich zu versammeln. Sie ziehen sich in kleinen Gruppen in den Park zurück oder verstecken sich woanders. Sie sind sich der Gefahr bewusst. Jeder hat hier die Geschichten gehört. Eine direkte Konfrontation mit der Polizei oder hasserfüllten Bürgern bleibt Bassam erspart. Er verbringt die Nacht im Park und am nächsten Tag kauft sich die wiedervereinte Gruppe sofort Tickets Richtung Wien.
Weil, also Ungarn war auch unbeliebt, natürlich. Voll so, es konnte jederzeit was sein, irgendwas passieren, keine Ahnung. Also das, also wir haben auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, ne? Diese zwei Wochen, ne? Oder drei Wochen. Mhm. Also man weiß jetzt, was richtig, was falsch ist. Man weiß wo, wie. Man hat sich informiert, bekannte Tipps hier und her. Und deswegen haben wir gesagt, Richtung Wien, sofort.
Was Bassam noch nicht ahnt, in Wien wird, wenigstens für einen kurzen Augenblick, alles anders sein. Besser. In Wien wird er sich nach 20 Tagen voller Ungewissheit, Ablehnung und Lebensgefahr zum ersten Mal willkommen fühlen.
Und dann war ja eigentlich, und ab Wien wurde es ja dann, also da wurdet ihr ja schon so herzlich empfangen.
In Wien wurden wir mit Essen, Trinken, Umarmungen sogar manchmal. Mhm. Ja. Da kamen wir richtig gut an. Da haben wir wirklich gemerkt, oh ja, versteht irgendjemand uns schon.
Ja,
Weil in Ungarn haben wir niemals eine Hilfe gesehen oder so. In Serbien auch nicht. Keine Hilfe, kein Essen. Sogar das Essen für das Essen. Sie haben ein Geschäft daraus gemacht. Mussten dafür bezahlen. Ja. In Wien kommst du, wir sind eingekommen. Siehst du so große Wagen, siehst du all Mögliche. Siehst du Obst, Früchte, siehst Essen, Trinken. Lächeln, die Leute lächeln einfach. Sieht man den Unterschied sofort natürlich. Mhm. Wenn man das Ganze erlebt hat und auf einmal so fröhliche Menschen vor sich hat, das merkt man natürlich gleich. Ja. Deswegen, es war ein sehr schönes Ankommen in Wien.
Bassam wird zusammen mit einigen anderen Geflüchteten von einer Familie in ihr Haus eingeladen. Es gibt Essen. Außerdem darf er hier auch die erste Dusche seit 3 Wochen nehmen und über Nacht bleiben.
Nächste Station, München, Hauptbahnhof.
Aber schon am nächsten Tag geht es weiter nach München. Die bayerische Landeshauptstadt ist in diesen Tagen ein besonderer Ort. Ein symbolträchtiger Ort. Sie ist das Tor nach Deutschland. Es soll den Schutzsuchenden offen stehen. Münchnerinnen oder Münchnern begegnet Bassam aber eigentlich gar nicht. Mal abgesehen von denen, die winkend am Hauptbahnhof auf die ankommenden Züge warten.
In München sind auch heute wieder viele Flüchtlinge angekommen. Die Helfer gehen von 3.600 Neuankömmlingen aus. Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft groß. Die Stadt sieht sich aber an der Kapazitätsgrenze angelangt, wie die Behörden mitteilten. Um München zu entlasten, wird inzwischen ein Teil der Flüchtlinge von der österreichischen Grenze direkt in andere deutsche Städte gebracht.
Bassam bleibt für 4 Tage in München. Dann trennen sich die Wege. Manche machen sich auf nach Frankreich, nach Luxemburg, in die Niederlande. Bassam, zusammen mit 4 weiteren Geflüchteten, fährt mit dem Zug nach Hamburg. Dort angekommen, wird er sofort an eine Unterkunft im Stadtteil Alsterdorf vermittelt.
Ja, aber wie gesagt, in Sengelmannstraße, da dieser minderjährige Wohnheim. Und da komme ich gleich rein und sehe Leute, die, ich sage, sind die wirklich jetzt minderjährig? Also die sehen richtig älter aus. Welche nett, welche böse. Und ich weiß nicht, wo ich da bin. Ich musste in einem Zimmer teilen mit 1 oder 2 dann drüber. Ich glaube, mit einem anderen oder 2. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich glaube, entweder 1 oder 2 andere. Also entweder zu dritt im Zimmer oder zu zweit. Auf jeden Fall nicht alleine. Und da habe ich nichts mehr verstanden. Ich wusste nicht, was jetzt los ist, wohin es geht, was, keine Ahnung. Ich habe da dann, ich habe fast einen Tag nicht gegessen, obwohl da 3 Mahlzeiten gab. Mir ging richtig schlecht, habe sehr, sehr oft geweint, so richtig geweint. Keine Ahnung, ich habe mit meiner Familie da das erste Mal so richtig vernünftig gesprochen. Es ging immer um ein Message, oder wir sind gut, oder ne, mehr nicht. Da hatte man nicht die Möglichkeit, so richtig zu skypen, glaube ich, oder richtig mal Telefonat durchzuführen. Da hatte ich das erste Mal mit meiner Familie. Es war ein sehr, sehr aufregender Moment.
Bassam ist ein Podstars bei OMR Original. Erzählerin Ariana Barbori, Projektmanagement Sophia Steinhuber, Produktion Chris Hilbert und Konzept und Redaktion Tim Sohr.